Ich würde gerne am Anfang unseren Blick nochmal auf den Altar richten wollen. Das ist ja ein Symbol dafür, dass Gott gegenwärtig ist und anwesend ist. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und als ich vorhin so gesessen habe, ich bin heute das erste Mal in eurer schönen Kirche. Und als ich vorhin gesessen habe und hier nach vorne geschaut hat, habe ich gedacht, das ist so lieb von Gott. Also wir haben heute miteinander über einige Dinge geredet. Und als die Kirche gebaut worden ist, da hat Gott das schon gewusst, worüber wir heute reden, und hat das alles für uns hier vorne nochmal, für euch aus der Jüngerschaftsschule hier vorne nochmal dekoriert. Das ist so cool. Schaut mal, da ist ganz oben der Name Jahwe. Oben drüber über allem, in Hebräisch. Das ist nicht in vielen Kirchen zu finden, weil wir leider eine Kirchengeschichte und eine deutsche Geschichte haben, dass wir diese Dinge entfernt haben, weil es jüdisch ist. Ihr habt das noch in Großhartmannsdorf, Jahwe. Ich bin, der ich bin. Und dann ist mein Blick auf das Bild hier gefallen von dem Altar, dem Kreuz, Jesus in der Mitte, und über Jesus steht sein Ehrentitel, den wir als Schimpfwort gebraucht haben. Es steht drüber, Jesus von Nazareth, König der Juden. Als der König der Juden wird er wiederkommen auf den Thron Davids. Ihr habt es vor Augen. Und dann bringt dieser Altar in einer besonderen Weise etwas zusammen, was uns heute den ganzen Tag beschäftigt hat. Da ist links von Jesus Mose. Und hinter Mose sehen wir den Stab mit der ehernen Schlange. Kann man zurückblättern in der Bibel, in dem, was wir Altes Testament nennen. Es ist ein prophetisches Geschehen im Volk Israel, was hinweist auf das Opfer von Jesus. Da sitzt dort an einem Brandopferaltar und er hat die Gebote, die Gesetzestafeln auf seinen Knien. Und ich vermute, da bin ich mir nicht sicher, dass, wenn jemand aus Großhartmannsdorf ist und das jetzt falsch ist, dann müsst ihr das nachher mal bitte noch richtig stellen. Ich vermute, dass das auf der rechten Seite Elia ist. Und dass der Maler dieses Gemäldes das zusammengestellt hat, was wir im Johannesevangelium lesen, dass Jesus und Mose und Elia, also das sozusagen das Gesetz und die Propheten, sich begegnet sind auf dem Berg der Verklärung. Aber da bin ich mir nicht sicher, aber vermutlich. Und dann habe ich runtergeschaut und dann habe ich mich gefragt, wieso haben wir eigentlich heute ein rotes Parlament? Also für die Geschwister von uns aus der Landeskirche, wir sind in einer 0815 Kirchenjahreszeit, die heißt x-ter Sonntag nach Trinitatis. Es gibt eigentlich keinen Grund für ein rotes Parlament, aber ihr habt heute eins. Das rote Parlament hängt zu Festen des Heiligen Geistes. Diese Paramente sind eine wertvolle und ganz bestimmte Sprache, um etwas zum Ausdruck zu bringen. Wir haben heute viel über Gottes Geist geredet. Da haben in der Mitte ist die Taube. Und dann habe ich vor gedacht, das kann ja nicht sein. Dann ist diese Taube vor einem Davidsstern. Da haben wir heute drüber geredet, dass Gott seinen Heiligen Geist zuerst in das Volk der Juden geschenkt hat, zu Pfingsten. Und links und rechts sehen wir den brennenden Dornbusch von Mose, wo er die Gegenwart Gottes gesehen hat. Und die 12 Feuerzungen für die 12 Apostel oder vielleicht für die 12 Stämme Israels. Ich würde uns einen Moment einladen, dass, bevor wir Gottes Wort hören, dass wir einfach nochmal so ein paar Sekunden Stille haben. Und ich würde dich einladen, dass du in der Stille einfach Gott nochmal Danke sagst. Weißt du, Jesus ist ja, für mich ist Jesus der Punkt, wo ich zum Glauben gekommen bin. Für mich ist Jesus der Beginn meines Glaubens. Aber es ist ja nicht der Beginn der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Da ist ja schon ganz, ganz viel davor gewesen in seinem Volk und was Gott getan hat. Und vielleicht kannst du nochmal kurz die Augen schließen und Gott einfach nochmal Danke sagen dafür, dass es etwas vor dir gibt. Und dass Gott schon so viel Geschichte gekommen ist, bis das Wort Gottes zu dir in dein Leben gekommen ist. Was für ein Reichtum, was für eine Gnade, dass wir das vor Augen haben dürfen. Kurzen Moment, einfach Stille, du und dein Herr. und dann wollen wir Gottes Wort hören. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass wir zusammen sein dürfen um deines Namens willen, als deine Kinder. Wir sind hier, weil wir dich lieb haben und weil wir erwarten, dass du zu uns sprichst, so wie du es versprochen hast. Hab Dank dafür. Amen. Ich will gern mit euch über die Moabiterin Ruth sprechen. Das Buch Ruth ist eines der Geschichtsbücher. Das ist lustig, wir in Sachsen sagen sonst immer das Buch Ruth. Aber die heißt eigentlich Ruth. Ich gebe mir Mühe. Die Moabiterin Ruth. Es ist ein Geschichtsbuch der Bibel und es ist zugleich ein prophetisches Buch. Ein prophetisches Wort für die Zeit, in der wir jetzt leben. Es ist der Bericht von einer wichtigen Entscheidung in dem Leben dieser jungen Frau Ruth. Sie entscheidet sich, das will ich gleich vorwegnehmen, sie entscheidet sich, sich an die Seite Israels und an die Seite des Gottes Israels zu stellen. Und ich will mit euch aus dem ersten Kapitel die ersten 16 Verse anschauen. Und der Vers 16 fasst diese Entscheidung, die Ruth trifft, zusammen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wir leben in Zeiten von ziemlich dramatischer Veränderung. Das ist überall mit Händen zu greifen. Das ist auch bei dir angekommen in deinem Leben. Da bin ich mir sicher, das wird in Großhartmannsdorf und hier im Erzgebirge nicht anders sein als dort, wo ich wohne und lebe, in der Nähe von Zwickau. Dort bin ich groß geworden, dort lebe ich schon mein ganzes Leben. Habe nie an einem anderen Ort gelebt. Aber selbst dort in dem kleinen Wilka-Haslau, wo ich wohne, mini kleine unbedeutende Ansiedlung von ein paar Häusern, ist das angekommen, dass wir in Zeiten von dramatischer Veränderung leben. Es hat Auswirkungen, was jetzt passiert, auf alle Ebenen, auf das Persönliche oder auf deine Familie, auf die Arbeitsstelle, auf die Gesellschaft, bis hin zum großen Rahmen der Weltpolitik. Ich habe den Eindruck, es liegt Unruhe in der Luft. Ist das etwas, was du spürst? Würdest du dem zustimmen? Es ist Unruhe drin. Man merkt, es knabbelt, sagt der Sachse, es knabbelt unter der Oberfläche. Da ist Bewegung drin. Das greift nicht richtig ineinander. Aber signifikant für diese Zeit ist nicht diese Unruhe im Volk und diese manche dunkle Wolken, die wir am Horizont sehen, sondern signifikant ist, dass von Gott etwas her geschieht in dieser Zeit. Gott beginnt etwas Neues. Gott bereitet diese Welt vor auf das Wiederkommen seines Sohnes Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Er ist der Messias, dieser Jesus, der Messias seines Volkes Israel. Und er ist der König der Juden. Und er wird wiederkommen als der König der Juden auf Davids Thron. Und wenn er wiederkommt als der König der Juden und auf dem Thron Davids herrscht, dann heißt das auch, dass er zuerst der König der Juden ist, dass er über das Volk Israel regieren und herrschen wird. Ich weiß, wir gucken selten auf Jesus so von dieser Seite. Und wenn wir das so von dieser jüdischen Perspektive anschauen, und jeder Jude schaut auf den Messias so, der sagt, dass der Messias, das ist unser Ding. Da geht's um uns, da geht's um Israel, das hat mit dir gar nichts zu tun erstmal. Wenn wir das anschauen, auf Jesus schauen aus dieser jüdischen Perspektive, dann müssen wir uns fragen, was bedeutet das für uns andere, die wir nicht Juden sind? Und wir haben heute in der Jüngerschaftsschule viel darüber gesprochen. Und wir sind an einen Punkt gestoßen, und der ist wichtig für diese Zeit, dass uns Gottes Wort sagt in Römer 11, dass wir eingepfropft sind in dieses Volk Israel, dass wir hineingekommen sind in das Volk der Juden. Aber ich muss euch sagen, das ist eine Wirklichkeit, die haben wir nicht ergriffen. Wenn wir ganz ehrlich sind zu uns selber, dann müssen wir feststellen, wir haben keine Ahnung, was diese Aussage der Bibel eigentlich wirklich bedeutet. Für unser Alltagschristenleben, Montag früh, Großhartmannsdorf oder wo auch immer auf dieser Welt. Im Johannesevangelium kannst du lesen über Jesus, Johannes 10 ist das, die Verse 14 bis 16, die hier vorne, ich hoffe, ihr könnt es halbwegs sehen, 10, 14 bis 16. Dort spricht Jesus, der Jude Jesus, zu einer jüdischen Zuhörerschaft im Land der Juden in Israel. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und wenn ihr euch den Text genau anschaut und euch das Umfeld anschaut, dann merkt ihr, das ist eine Aussage von Jesus für Juden. Bis dahin bist du noch gar nicht vorgekommen in dem Text. Und das bürstet unser Gehirn ein kleines bisschen gegen den Strich, weil gerade dieses Wort, was ich hier euch vorlese von Johannes 10, ich bin der gute Hirte, auf wie viele Konfirmationskarten hat das schon gestanden? Und wie gerne hören wir dieses Wort, weil wir in uns diese Sehnsucht tragen, dass wir einen und dieses Wissen tragen, dass wir einen guten Hirten brauchen in unserem Leben. Aber ich will dir sagen, das ist ein Wort des Juden Jesus an sein jüdisches Volk. Und dann, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch oder aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen. Und da fängt Jesus an, über dich zu sprechen. Die Schafe, die verstreut sind, die nicht in diesem Volk Israel beheimatet sind, die Nichtjuden, die Goyim. Dort sagt Jesus, ich bin nicht nur zu euch gekommen im Volk Israel, sondern das reicht nicht, sondern ich muss mich auch um die anderen kümmern, um dich und um mich. Und dann steht ein krasser Satz drin. Sie werden, sie alle miteinander, auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Wenn Jesus wiederkommt, möchte er gerne, dass die Herde beisammen ist. Aber das ist heute noch nicht gegeben. So weit sind wir noch nicht, habe ich den Eindruck. Die Herde ist noch nicht zusammen. Das ist eine geistliche Wahrheit, ich weiß. Und diese geistliche Wahrheit ist auch heute wahr. Aber es ist nicht dein und mein Erleben, richtig? Und das ist ein Problem. Es ist bisher nicht unsere Identität, dass wir in diesem Volk drin sind, eingepfropft. Eine Schafherde. Es ist nicht unsere DNA, dass wir ein Teil von Israel sind. So empfinden wir nicht. Auch wir Christen nicht. Wir tun uns mit Israel manchmal schwer, habe ich den Eindruck. Da gibt es die einen, die lieben Israel und dann gucken die anderen ein bisschen drauf und sagen, na, die sind aber blauäugig. Und die anderen, die haben das Gefühl, dass sie auf Israel mit ganz wachsamen Augen schauen müssen. Und jedes Mal, wenn dort irgendetwas läuft, wo sie sagen, oh, das passt aber nicht zu Jesus, dann heben die Hand. Und die anderen schauen auf die wieder und sagen, ja, Menschenskinder, ihr seid doch mit anderen auch nicht so kritisch. Nun lasst die doch mal in Ruhe. Selbst für Christen, wir tun uns so schwer. Wir sind in uns so zerrissen, wenn es um dieses Volk geht. Aber immerhin, es ist Veränderung in unserem Land. Es liegt Veränderung in der Luft. Wir beginnen zu ahnen, dass Gott etwas Neues tut. Es ist interessant, es sind noch nie so viele Sachsen nach Israel gereist wie jetzt in diesen Tagen. Wusstet ihr das? Es ist krass. Es ist wirklich krass. Aber das meine ich damit nicht. Wenn ich sage, es liegt Veränderung in der Luft, da meine ich nicht, dass wir jetzt in Sachsen auch die Möglichkeit haben, endlich dorthin zu fahren. Und die Älteren unter uns, wir wissen noch, wie das ist, nicht dorthin reisen zu können. Das meine ich damit nicht. Es ändert sich die Qualität in dieser Zeit. Es reicht nicht mehr, ein Fan von Israel zu sein oder ein Freund von Israel zu sein. Es geht um etwas Neues, was Gott machen möchte. Gott ruft dich, und deswegen bin ich heute Abend hier, Gott ruft dich hineinzukommen in diese Familie und dass du deine Identität in Jesus als eine Identität in einer jüdischen Familie mit jüdischen Geschwistern begreifst. Das ist etwas tiefgehend anderes und wir haben das noch nicht so auf dem Schirm, wie wir sollen von Gott. Aber die Zeit drängt. Nochmal, wenn Jesus wiederkommt, und ich habe am Anfang gesagt, dazu stehe ich, dass wir in diese Zeit hineingehen, das glaube ich wirklich. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er wieder als der Löwe von Juda, als der König auf Davids Thron. Und es wird Zeit, dass sich sein Volk, seine Herde aus Israel und den Nationen sammelt. Und diese Zeit ist jetzt. Das ist der Kontext. Ich habe am Anfang kurz noch mal so diesen Bogen gemacht, weil das, wenn wir jetzt in das Buch Ruth schauen, in die ersten Verse, dann ist das die Folie, auf der wir uns diese Dinge miteinander anschauen wollen. Dieses Buch ist ein prophetischer Ruf für diese Dinge in diese Zeit hinein. Es stellt dir die Frage, ob du dich entscheidest, an der Seite Israels zu stehen, und ob du eine Entscheidung triffst, diese Identität, von der ich gesprochen habe, wirklich anzunehmen und hineinzugehen als etwas, das deine Identität ist. Das ist eine Frage, wer du bist und wer deine Familie ist. Und ich sage das gleich vorweg. Die Entscheidung für diese Frage wird dich etwas kosten. Das Buch Ruth führt uns hinein, mitten in eine Zeit mit heftigen Problemen. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. So fängt dieses Buch an. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass in Israel Hungersnot herrscht? War das nicht dieses Land, in dem Milch und Honig fließen? Das war doch das Land, wo die Kundschafter zurückkamen mit dieser riesengroßen Weintraube, die so schwer waren, dass die zwei Mann tragen mussten an der Stange. Wie kann es sein, dass in einem Land, was buchstäblich trieft von Nahrungsmitteln, wie kann es sein, dass Hungersnot ist? War das Wetter schlecht? Hatten die so viel Trockenheit wie wir dieses Jahr? Oder hat es zu viel geregnet? Hat Gott nicht aufgepasst? Hat Gott vergessen, sich um diesen kleinen Landstrich zu kümmern, weil er mit anderen beschäftigt gewesen ist? Was ist das? Wenn das Wetter so ist, wie es ist, ist es gut, danach zu fragen, warum ist das so? Das sind nicht nur meteorologische Fragen. Die Zeit, über die berichtet wird im Buch Ruth, findest du auch an anderen Stellen der Bibel. Du findest sie wieder in Richter im 3. Kapitel. Ich will ein paar Verse daraus lesen. Und die Söhne Israels, wird dort geschrieben, taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Da machte der Herr Eglon, den König von Moab, stark gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und er sammelte die Söhne Ammon und Amalek um sich, zog hin und schlug Israel und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Klammer auf, das ist Jericho, Klammer zu. Und die Söhne Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Moab, das Nachbarland, sammelt zwei weitere Nachbarländer um sich und dann ziehen sie gemeinsam und fallen ein in das Staatsgebiet von Israel. Und es ist interessant, es wird extra gesagt, dass sie Jericho einnehmen. Warum wird Jericho erwähnt? Weil Jericho die erste Stadt war, die Israel eingenommen hat, als es ins Land gekommen ist. Jericho ist ein Symbol. Wenn Jericho fällt, ist das ganze Land dahin gefallen. Und wir lesen, dass der Grund dafür nicht ist, dass die so stark waren und so clever und so gut trainiert, sondern der Grund dafür ist, dass Israel seinem Gott und dessen Geboten den Rücken zugekehrt hat. Und das öffnet den Feinden Tür und Tor und die Folge ist, es herrscht Not. Nun ist nicht jede Not, die du erlebst in deinem Leben, die Folge davon, dass du Jesus den Rücken zugekehrt hast. Da muss man aufpassen an der Stelle. So einfach ist das Leben nicht. Du kannst alles richtig machen und kannst in die größten Schwierigkeiten kommen. Aber andersrum, wenn deine Beziehung zu Gott nicht geordnet ist und deine Beziehung zu Jesus nicht eng ist, dann kommst du auf jeden Fall in Schwierigkeiten. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Früher oder später. Und wenn du die Bibel liest, dann kannst du auch erkennen, dass du, wenn du dich gegen Israel stellst, früher oder später in Schwierigkeiten kommen wirst. Auch das ist eine geistliche Realität. Wir lesen weiter. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen ins Gebiet von Moab und blieben dort. Ich habe euch mal die Landkarte hier mit an die Wand geworfen. Hier habt ihr Israel, das Tote Meer, den Jordan, den See Genezareth. Hier oben sind die Golanhöhen. Hier hüben, wo es rot ist, das ist Moab. Und Elimelech wohnt hier in Bethlehem, 10 Kilometer vielleicht von Jerusalem entfernt. Und er beschließt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen, dieser Trockenheit und diesem Elend des Landes ein Ende zu machen und einfach dahin zu gehen, wo es schöner ist. Das ist noch Moab. Elimelech ist der Vater der Familie. Das heißt, er ist verantwortlich für die Versorgung der Familie. Und dieser Elimelech hat einen interessanten Namen. Ist hebräisch. Und wenn man das übersetzt, dann heißt das, mein Gott ist König. Das ist eine Ansage, finde ich. Ich heiße nur Martin, das bedeutet eigentlich im Wesentlichen überhaupt nichts Sinnvolles. Aber Elimelech, das klingt nach Zuversicht. Das klingt nach, leg dich nicht mit mir an, ich habe einen großen Bruder. Das klingt nach, mein Gott regiert, mein Gott lässt mich nicht hängen. Du hast auch so einen Beinamen, so will ich es mal sagen, so ein Label, unter dem du lebst, wenn du in Jesus Nachfolger bist. Da steht Christ drauf. Das ist griechisch. Und wenn wir das übersetzen würden ins Hebräische, dann hieße das Messias. Steht drauf, ich bin Eigentum des Königs dieser Welt. Das klingt nach großen Bruder. Das klingt nach, leg dich nicht mit mir an. Hinter mir steht einer, der ist viel stärker als du. Ich weiß nicht, ob du das von der Seite gesehen hast oder ob das eher etwas ist, wo du manchmal denkst, oh, das will ich lieber nicht so hier so offen tragen. Das macht mir Schwierigkeiten. Das Problem mit dem Elimelech ist, dass er nicht glaubt, was sein Name beinhaltet. Er betet nicht. Er scheint sich nicht auf Gott zu verlassen. Elimelech nimmt sein Glück in die Hand und er wandert aus. Und es ist schön zu sehen, auf der Karte, er dreht nicht nur Gott den Rücken zu, sondern er dreht auch dem Volk, seinem Volk den Rücken zu und seinem Land. Und dann siedelt der Elimelech um, Moment mal, wohin? In das Land der Feinde Israels. Der siedelt dorthin, wo die herkommen, die die ganze Not verursachen. Der Elimelech macht's, um sein kleines Leben zu sichern, gemeinsame Sache mit dem Feind. Kommt dir das bekannt vor, aus Momenten deines Lebens? Oder kommt dir das bekannt vor, wenn du auf Deutschland schaust? Oder auf die Gemeinde? Da starb Elimelech, der Mann Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpah und der andere Name war Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kiljon. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Aber jetzt ist die Familie richtig in Schwierigkeiten. Der Elimelech war dem Geist seiner Zeit gefolgt. Das hatte sie nach Moab gebracht. Dort haben sie sich irgendwo eine Existenz aufgebaut. Und dann lebt der Elimelech und wir lesen, dass er dort starb. Und ich habe so, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, ach, würde doch über Elimelech in der Bibel stehen, dass er umgekehrt ist. Aber ist es nicht. Er ist auf diesen Weg gegangen. Ich weiß nicht, wie es ihnen in Moab ging, ob das dort gut war oder schlecht war, ob sie zu Gütern und Land gekommen sind oder ob sie einfach gerade so durchgekommen sind jeden Tag. Sagt uns die Bibel nicht. Aber wie bitter ist das? Da ist dieser Mann Elimelech im Land der Feinde, ein Mann mit diesem Namen, und Gott gibt ihm Zeit umzukehren. Zeit der Gnade, wo Gott spricht. Aber dann muss die Bibel feststellen, er starb. Nun ist er tot, gestorben im Unglauben. Wie schlimm. Und jetzt kommt es noch richtig dick für die Frau. Und jetzt sterben auch die beiden Söhne. Ein Weg des Unheils bleibt ein Weg des Unheils, auch eine Generation später. Nun ist Naomi mit ihren Schwiegertöchtern alleine, ohne Schutz und ohne Versorger. Wirklich? Ob es Rettung gibt bei Gott? Wie werden die drei Frauen sich gefühlt haben in dieser Situation? Was wird denn durch den Kopf gegangen sein? Die Bibel spart uns das ja alles aus. Wir wissen es nicht. Wenige Sätze über ein paar Jahre Leben, die wir hier lesen. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrten aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatten im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht hatte, um ihnen Brot zu geben. So zogen sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. In Israel war in der Zwischenzeit, wo Elimelech und seine Familie sich um sich selbst gekümmert haben, einiges passiert. Das Volk war zu Gott umgekehrt und Gott hatte Gnade geschenkt und hatte gesagt, okay, Jungs, ihr habt eure Lektion gelernt, und hat sich ihnen wieder zugewendet. Wir lesen Richter 3, da schrien die Söhne Israels zu dem Herrn um Hilfe und der Herr ließ ihn einen Retter erstehen. Wenn ein Mensch umkehrt auf einem Weg, wird Gott sich immer erweichen lassen und Gnade schenken. Das ist auch etwas, das ist ein geistliches Gesetz, darauf kannst du dich verlassen. Wie wunderbar. Felsenfest. Ein Mensch, der umkehrt auf einem Weg, der verkehrt ist, findet bei Gott Gnade und seine Hilfe. Aber nun ist eine Entscheidung gefordert für die Naomi und für ihre beiden Schwiegertöchter. Und die Frage, um die es geht, eigentlich für sie heißt, wollen sie Gott vertrauen? Wollen sie sich diesem Gott nochmal anvertrauen? Vor allen Dingen die Naomi. Oder lieber nicht? Und das ist keine einfache Frage, wenn es um das Essen geht. Also nicht so theoretisch, ob Gott, was Gott alles macht auf dieser Welt. So die großen Zusammenhänge, über die wir so leicht sprechen, sondern persönlich, ich, kann ich mein Leben auf einen Gott bauen, den ich noch nie zu Gesicht bekommen habe? Kann ich, wenn Gott etwas mir Leises sagt, ich vielleicht einen Widerhall in meinem Herzen spüre, kann ich mich tatsächlich darauf verlassen und anschließend den praktischen Schritt gehen, der Konsequenzen hat für mein ganzes weiteres Leben? Ist das nicht leichtfertig? Sollte ich nicht lieber dann meinen Verstand einschalten und mich fragen, ob das realistisch ist, was ich mache? Naomi will sich mit ihren Schwiegertöchtern auf den Weg nach Bethlehem machen. Für Naomi ist das buchstäblich ein Weg der Umkehr. Sie geht jetzt den Weg zurück. Sie geht von Moab Schritt für Schritt wieder zurück nach Israel. Auch zurück nach Bethlehem. Dort sind die ganzen Verwandten und die Nachbarn, die alle dort geblieben sind, die durch die Hungersnot gegangen sind. Die haben das gesehen, als der Elimelech mit seiner Frau und seiner Familie gegangen ist. Ich weiß nicht, was die damals gesagt haben. Und jetzt kommt die Naomi zurück, ohne ihren Mann. Sie kehren um. Ein ganz persönlicher Ausdruck von Buße. Als ihr Leben ein einziger Scherbenhaufen ist, kehrt sie zurück nach Israel und sie kehrt auch zurück zu dem Gott Israels. Dazu gehört Mut. Aber was werden ihre beiden Schwiegertöchter machen? Das, worüber wir gerade gesprochen haben, ist nicht das Thema der beiden Mädels. Die sind in Moab groß geworden, die haben nichts verkehrt gemacht. Gott hat sie dort zur Welt kommen lassen und nicht woanders. Werden sie auf Abstand bleiben zu Israel und zu dem Gott Israels oder werden sie hingehen? Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, ein jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte, kehrt nur um, meine Töchter, wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht! Ich bin zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spräche, ich habe noch Hoffnung, also auf gut Deutsch gesagt, ich kann noch schwanger werden. Wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar noch Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter. Denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. In diesem Text ist so oft dieser Ruf drin, kehrt doch um, kehrt doch um, kehrt doch um, kehrt doch um. Und die Naomi ist gnadenlos ehrlich. Sie sagt, Mädels, überlegt euch das. Das ist die Entscheidung, die ihr trefft, hat Konsequenzen für euer Leben. Ihr geht auf einen Weg, der schwer ist. Werden sich diese Frauen auf den Gott Israels verlassen? Werden sie zu Israel stehen oder bleiben sie bei Moab, bei den Feinden Israels? Es ist interessant, dass es in dieser Frage, wie du zu Israel stehst, keinen neutralen Boden gibt. In dieser Entscheidung stehst du heute auch. Wendest du dein Gesicht und dein Vertrauen dem Gott Israels zu und es schließt sein Volk Israel ein? Oder wendest du dich von Israel ab Und das beinhaltet auch, dass du dich von dem Gott Israels abwendest. Es gibt keinen neutralen Boden. Gottes Wort sagt, dass wir als Jesus-Nachfolger aus den Nationen mit ihnen einen Leib bilden. Gemeinsam mit ihnen, mit Israel, mit dem Volk der Juden. Ein Körper. Also noch deutlicher kann man es nicht ausdrücken, dass es etwas ist, was gemeinsam lebt oder nicht gemeinsam lebt. Wenn meine Hand sich von mir entfernt, wird sie nicht leben. Die lebt nur, solange die hier dran ist. Gemeinsam mit ihnen, mit Israel, mit dem Volk der Juden. Ich weiß, dass wir bisher, so predigen wir das auch oft, wenn dieser Predigtext mit dem Leib dran ist, aus dem Korintherbrief, dann sprechen wir über diese unterschiedlichen Gaben und dass die Hand nicht das macht, was das Ohr macht und so weiter. Und wir überlesen ganz geflissentlich, dass dabei die Rede davon ist, und das steht in diesem Bibelwort dort, dass dieser Leib besteht aus den Juden und aus den Nationen. Wir haben immer gedacht, dieser Leib von Jesus ist die Gemeinde. Aber das stimmt nicht. Der Epheserbrief sagt es anders. Dort steht sogar, dass Jesus sein kostbares Blut dafür vergossen hat. Für diese Tatsache, über die wir sprechen und die uns so wenig vor Augen ist. Extra dafür, so sagt es der Epheserbrief, hat dein Herr Jesus am Kreuz gelitten, damit das möglich wird. Und der Zaun der Feindschaft abgebrochen ist, damit es eine familiäre Identität gibt. Es gibt kein neutrales Drittes. Es gibt Jesus-Nachfolge in Verbindung mit Israel oder es gibt Abkehr von Gott. Und ihr wisst, was das bedeutet. Du lebst in einer Zeit, wo dieser Leib zusammengerufen wird und Gott klopft wirklich an die Tür. Endlich soll das eins sein, was zusammengehört und was Gott sich schon immer als eins gedacht hat. Du sollst dich als ein Teil von Israel verstehen. Es geht um deine Identität. Vielleicht hast du das noch nie von dieser Seite betrachtet, aber diese Entscheidung, vor der Ruth und Orpa stehen, ist auch eine Entscheidung, vor die Gott dich stellt. Folgst du zu Israel, Jesus, oder bleibst du auf der Seite des Feindes? Folgst du dem König der Juden zu seinem Volk? Das beinhaltet auch, wirst du zu diesem Volk der Juden stehen, wenn sich alle von diesem Volk abwenden? Ich habe am Anfang gesagt, dass diese Frage, über die wir sprechen, dass die dich etwas kosten wird. Zum Volk der Juden zu stehen, wird einen Preis kosten. Wir können das in diesen Tagen sehen. Wir haben über das Rumoren in unserem Volk gesprochen und über das, es ist ja krass, was inzwischen an Nazi-Vokabular und an Dingen gesagt werden darf. Übrigens von rechts und von links, das will ich nur mal nebenbei sagen. Zu Israel zu stehen, wird dich etwas kosten. Auch zu Jesus zu stehen, wird dich etwas kosten. Die Bibel ist ganz glasklar. Aber es wartet ein Preis auf dich, der das wert ist und der alles andere übersteigt. Und ich will dich rufen, dass du dein Leben in diese Waagschale wirfst und dass du diese Entscheidung triffst und diesen Weg gehst und nicht den Weg des Elimelek. Da erhoben sie ihre Stimme, die Ruth und die Orpa, und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Da sagte sie, sieh, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt, kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Die Orpa geht zurück nach Moab. Das ist traurig, aber das darf man bei Gott. Man darf bei Gott freie Entscheidungen treffen. Das ist eine gute Sache. Gott zwingt niemand. Die Ruth entscheidet sich, an der Seite Israels und des Gottes Israels zu stehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wie mag die Ruth zu dieser Entscheidung gekommen sein? Die Bibel sagt es uns nicht. Vielleicht, das ist mein persönlicher Gedanke, vielleicht hat diese Ruth auf das Leben ihres Schwiegervaters geschaut. Und vielleicht hat sie sich gesagt, es reicht offensichtlich nicht, dass man ein frommes Label hat. Dass da dran steht, mein Gott ist König. Vielleicht hat sie in dem Leben ihres Schwiegervaters gesehen, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was er sein soll und dem, was er ist. Vielleicht ist die Ruth eine Generation, die aus den Fehlern ihrer Eltern und Vorgenerationen gelernt hat und gesagt hat, ich will in diesen alten, ausgetretenen Gleisen nicht mehr gehen. Die haben keinen Segen gebracht, ich will etwas Neues wagen. Die Ruth weiß übrigens nicht, wie die Sache ausgeht. Das ist bei jeder Entscheidung so. Aber sie weiß, sie will sich an der Seite Israels halten und an der Seite des Gottes Israels. Und ich will dich rufen an diesem Abend, dass du dieselbe Entscheidung triffst. Ich will dich rufen heute Abend, dass du deinen ganz persönlichen Weg gehst hin an die Seite Israels. Und dass du das rausfindest, was das bedeutet, einen jüdischen König zu haben. Und was das bedeutet, eine jüdische DNA zu haben und jüdisches Blut in deinen Adern. Was kannst du tun? Das Erste ist, beginnt mit Umkehr. Umkehr heißt, deinem Vater im Himmel zu sagen, dass es dir leid tut, dass dein Leben bisher nicht in seiner biblischen Wahrheit verlaufen ist und dass du die Dinge, die er in seinem Wort geschrieben hat, bisher nicht zur Kenntnis genommen hast, sondern etwas anderes gemacht hat. Es geht dabei überhaupt nicht darum, ob du das alles selber verbockt hast oder ob du auch eine Geschichte hast, die dich auf diese falschen Wege gesetzt hast. Das ist nicht der Punkt. Sondern, dass du Gott sagst, es tut mir leid, diese Wege will ich nicht mehr gehen. Das ist Umkehr. Eingestehen, es ist im Augenblick nicht so, wie es von Gott her sein sollte. Der erste Schritt heißt, ich kehre um von meinen Wegen, von meinen Ideen, von meinen Vorstellungen, die ich bisher hatte. Und ich willige ein in die Pläne Gottes mit dir und Israel. Und ich will dich einladen, dass du deinen Vater im Himmel um Verzeihung bittest. Und sagst, Herr, es tut mir leid, dass ich Lebenszeit verschwendet habe. Ich habe heute früh den Leuten in der Jüngerschaftsschule gesagt, dass ich erst 2012 mit diesen ganzen Sachen in Verbindung gekommen bin. Da war ich 46. Ich habe, was diese Themen betrifft, 46 Jahre meines Lebens verschwendet. Das stand schon alles in der Bibel, ich hätte es wissen können. Aber ich habe mich nicht drum gekümmert. Ich kann nur hingehen zu Gott und sagen, Herr, es tut mir leid. So viel Zeit ist vergangen, aber jetzt gehe ich neue Wege. Der zweite Schritt heißt, in Beziehung mit Israel zu kommen. Ganz praktisch, versorge dich mit Informationen. Reise ins Land. Versuch, mit Juden in Kontakt zu kommen. Ich habe vorhin am Abendbrottisch einen jungen Mann kennengelernt, der gerne isst. Es gibt in Chemnitz ein wunderbares jüdisches Restaurant. Kannst du jeden Tag hingehen zum Essen. Es ist mega lecker, kann ich dir versprechen, habe ich selber ausprobiert. Ich esse auch gerne. Ach ja, genau, hier bist du. Genau, fahr nicht zu McDonald's, fahr ins Shalom. Versteht ihr, ich sage das ja nicht aus Spaß. Sondern ich sage das, weil diese geistlichen Dinge, die brauchen ein, da muss etwas Praktisches geschehen. Warum denn nicht essen? Wirst du feststellen, dass Hummus eine wunderbare Sache ist. So, also tu etwas Praktisches. Geh einen Schritt hin auf dieses Volk. Und das dritte ist, dann frage den Vater im Himmel, Herr, was soll ich jetzt tun? Bete und höre, was er dir sagt. Du musst dir dafür Zeit nehmen. Das geht nicht im Vorbeigehen. Du musst dir dafür Zeit nehmen und Stille nehmen und mit Gott wirklich darüber reden. Wenn du diesen Abend einfach durchlaufen lässt und dich dran freust, was du gehört hast und dann nach Hause geht, wird nichts passieren. Du brauchst dafür Zeit. Schalt deinen Fernseher aus und dein Handy und nimm dir Zeit mit Gott und sprich darüber mit ihm. Herr,
was soll ich jetzt machen? Was soll ich in deinem Wort neu kennenlernen? Was möchtest du von mir, Herr, was ich als nächstes tue? Ich will eine Einladung an dieser Stelle aussprechen. Das ist auch eine ganz konkrete Sache. Das ist ein Teil davon, was Gott meiner Frau und mir aufs Herz gelegt hat, als wir diesen Weg der Umkehr gegangen sind und diesen Weg hin zu Israel. Der Vater im Himmel hat uns miteinander gerufen, nach Auschwitz zu fahren. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Auschwitz gewesen ist, kein schöner Ort. Sich dem auszusetzen. Und wir haben gemerkt, es gibt für die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, zwei Orte, die wichtig sind und die eine Verbindung haben. Das ist Auschwitz und das ist Jerusalem. Das sind zwei Orte, die zutiefst das Herz des jüdischen Volkes berühren, weil an diesen beiden Orten über 1 Million jüdische Menschen gestorben sind. In Jerusalem am Anfang der Diaspora des jüdischen Volkes und in Auschwitz am Ende. Und die Asche von Auschwitz ist wieder Samen für das Land Israel, was wir heute sehen. Und wir haben auf diesen dreimal sind wir dort gewesen und haben mit Gott geredet und Gott hat uns angesprochen und er hat uns deutlich gemacht, dass das zwei Orte sind, auf denen wie ein Torbogen ruht. Ein Torbogen, in dem ein Tor ist, was zum Herzen des Vaters selber führt und auch was zum Herzen seines Volkes führt und auch was für ihn in seine Stadt Jerusalem führt. Und Gott hat uns gebeten, dass wir an diese Orte gehen sollen und andere mitnehmen sollen, um an diesen Orten anzubeten. Das mag ziemlich ungewöhnlich klingen. Ich weiß auch nicht, wie Gott das macht. Das sind ja Orte, also insbesondere Auschwitz, ein Ort des Todes. Und Gott möchte, dass wir dort sind und seinen Namen ehren, insbesondere auch in Bezug auf sein Volk Israel. Und wir haben den Glauben, dass das etwas in der unsichtbaren Welt verändern wird und dass diese Orte Orte des Lebens werden. Das, was ihr hier jetzt auf der Folie groß seht, ist der Flyer, den ich hier in der Hand habe. Den gibt's neben den anderen Dingen hier drüben auf dem Tisch. Wer das Gefühl hat, da schlägt sein Herz, nehmt euch sowas mit. Dort gibt's eine Liste, dann kann man sich eintragen, dann bekommt ihr von uns Informationen dazu. Ich will euch herzlich einladen. Wenn ihr zu uns auf die Website geht, das findet ihr hier drauf, da gibt's konkrete Termine, wann wir nächstes Jahr reisen wollen. Eine Sache. Aber was auch immer dir Gott sagt, triff eine Entscheidung für Gottes Pläne und für Israel. Kehre ihm nicht den Rücken wie Elimelech, sondern entscheide dich wie Ruth. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ich will gern beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für die Gnade, die wir haben dürfen als deutsches Volk, als Menschen dieses Volkes mit so viel Schuld an deinem Volk, als Christen, die wir in unserer eigenen Geschichte so oft schuldig geworden sind an deinem Volk, möchte dir Danke sagen, dass wir heute hier zusammen sein können und dass wir deine Wahrheit hören dürfen. Herr, und du möchtest, dass die Feinde gewesen sind, dass die versöhnt sind untereinander, damit alle Welt erkennt, dass dir nichts unmöglich ist und dass es keine Schuld gibt, die du nicht vergeben kannst und reinwaschen kannst durch dein kostbares Blut, Jesus. Herr, ich will beten, dass du uns dort führst in diese Dinge hinein und in diese Wahrheit hinein. Herr, ich will beten für meine Geschwister hier vor Ort, dass sie diesen Dingen nachspüren, dass sie auf Wege der Umkehr kommen und dass sie auf dich hören, wenn du ihnen sagst, was zu tun ist. Und dass du sie und auch mich, uns alle miteinander stärkst, dass wir gehorsam sind, wenn du rufst, was auch immer es kosten mag. Herr, unser Leben soll dir Ehre machen. Und so wie wir das singen von ganzem Herzen, dass wir dich lieben mehr als alles andere, so lass unser Leben sein, dass dein Name bekannt wird. Alle Ehre sei dir. Amen.